Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Binde.
Ich bin Christian Theiss. Heute mit dem Thema
Just Something Crazy. Sport als Gestaltungskultur.
So, und ihr merkt, wir nähern uns einer englischsprachigen Episode an. Wir sind schon halb da, zumindest im Titel, Tim. Ja. Welcome, welcome, welcome.
Ich glaube nicht, dass dieser Podcast mal ein internationaler wird.
Challenge accepted.
Okay. Die jungen Leute. Wie sieht's aus bei dir?
Gut, ja. Schön, alles gut. Ja. Freue mich auf unser Thema heute, was wir gestalten. Und ich möchte mich nicht komplett zurücklehnen, aber im Gegensatz zu der Episode vor 4 Wochen mittlerweile, der Fitness-Episode, wo ich so ein bisschen den Hut auf hatte, gebe ich den imaginären Hut heute über den Tisch, Tim. Kann man das so sagen?
Ja.
Du bist da drin. Also das wollte ich damit sagen. Du bist da ziemlich drin gerade.
Lieblingsthema. Lieblingsthema. Und wenn ich darf, werde ich auch ausholen und das aller, was mir am allerliebsten ist, über meine Kindheit erzählen.
Ja, also ich nehme meinen Job heute so wahr, einzugrätschen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es einfach nicht mehr erträglich wird. Ja,
genau. Ja. Ach, wenn ich an die 80er Jahre denke.
So, und der erste Eingriff. Ja. Nee, schön, freue ich mich.
Crazy. Das sollte schön werden heute. Hast du ein paar crazy Ideas gehabt? Hast du überhaupt mal eine crazy Idee gehabt? Irgendwas, was du mal machen wolltest und nie umgesetzt hast?
Ich habe nur rudimentäre Vorhaben, weißt du doch. Ja, ich möchte Heliskiing.
Ja.
Ich möchte eine Alpaka-Tour machen.
Ja, das reicht auch erstmal.
Punkt.
Ja.
Genau.
Alles hinschmeißen und irgendwie auswandern mit nicht mehr als einem
Finde ich
Koffer.
Total, ja, ist auch, also.
Und was wäre da drin im Koffer?
Boah, müssen immer so mit.
Kaffee.
Och nee, ich glaube.
Trägermaschine.
Nee, ja, das, also die bräuchte ich natürlich vor Ort, aber ich finde auch Kaffee in fremden Ländern schön.
Mhm.
Ja,
also gibt immer wieder viele, was Neues. Gibt viele tolle Kaffeekulturen, ne?
Super.
Viele sagen ja die Italiener.
Mhm.
Die Italiener. Was ist mit den Amerikanern? Immer wenn ich in den USA bin, gibt es doch auch wieder hin und wieder wirklich guten Kaffee.
Ja, aber ich glaube, die orientieren sich sogar an den italienischen.
Ja.
Also in Deutschland sind ja so die zwei ursprünglichen Kaffeehochburgen, Hamburg und München.
Ja.
Ja. München eher so italienisch angehaucht.
Ja, stimmt. Ja, Hamburg würde ich sagen, noch von der Hanse her, sind noch die ersten, die mir damit Kaffee will.
Genau, und von Hamburg her, weil einfach vom Hafen viele Röstereien da sind. Da beziehe ich auch aktuell meinen Kaffee her, möchte keine Werbung machen für eine bestimmte Rösterei. Aber wer in Hamburg mal ist, gibt mal, sucht's mal nach Röstereien und da gibt's ganz viele tolle. Mhm. Ja, auch so einzelständige, wie sagt man? Also, nee, keine, wie sagt man das? Also.
Ach so, keine Kette, sondern wie sagt man?
Hausrösterei oder sowas?
Eine Craft.
Craft. Ja, keine Ahnung. Also ihr wisst, was wir meinen. Ja? Ja, Kaffee, großes Thema. Kann man sich mit beschäftigen.
Willst du nicht? Ich kenne jemanden, der röstet seine Bohnen selbst.
Echt?
Ja.
Cool.
Ja, und da hat sich das könnte dir auch gefallen. Der hat sich so eine geile Röstmaschine dahin. Der bestellt der kriegt seine Bohnen direkt aus Afrika. Und da kommen da immer so Säcke an. Und wenn ich Glück habe, kriege ich von ihm lecker gerösteten, selbst gerösteten
Kaffee. Gib doch mal einen Auftrag für mich.
Hättest du gern?
Na klar.
Könnte ich jetzt auch was nennen. Ja. Namen mache ich aber auch nicht. Bring ich dir mal mit.
Schön, freue ich mich drauf.
Mit dem kannst du dich ja gut unterhalten, weil der auch mit Mahlgraden und Crema und allem drum und dran. Und der geht dann so weit, dass er, wenn du ihn serviert bekommst, dann auch noch so einen schönen Schwan in den Milchschaum reingeritzt bekommst.
Das mache ich dann auch.
Machst du auch? Ich gebe dir die Telefonnummer.
Ja, ich brauche am besten so eine Arabica-Robusta-Mischung, weil ich ja viel mit Milch trinke. Und die Robusta-Bohnen geben immer so eine schöne Crema mit. Also meistens ist das so 70-30, sagt man so, für Cappuccino. 70% Arabica, 30% Robusta-Bohnen. Die Robusta-Bohnen sind allerdings viel billiger für die Kaffee-Nerds aus uns. Deshalb sind zum Beispiel Mischungen oder reine Arabica-Mischungen teurer. Oft viel teurer als eine Mischung aus Arabica und Robusta.
Die Robusta wachsen weiter unten und sind gegen irgendwelche Schädlinge nicht so anfällig wie die Arabica. Irgendwie sowas, ne?
Boah, da weißt du sogar jetzt mehr als ich.
Ja. Ich glaube, deswegen heißen sie auch so.
Mhm.
Und es gibt irgendwie einen Schädling, der entweder nicht so hoch, wahrscheinlich wachsen die tiefer, ja, weil der Schädling nicht so hoch kam, das heißt, die Arabica wachsen höher und deswegen sucht er mit dieser Schädling nicht kommt. Kann sein, dass es ganz, ganz dünnes Halbwissen ist, aber solche Geschichten musste ich mir da auch schon mal anhören.
Also ich habe ganz, ganz tolle Bohne gerade aus Peru. Ganz tolle Bohne aus Peru. Und in der Tat 100% Arabica. Ich habe mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Aber da merkt man doch, die Crema, sage ich jetzt mal, die Robusta-Bohne hatten auch mehr, die hat übrigens auch mehr Koffein. Mhm. Auch interessant.
Ja, dieses kulinarische Connoisseurtum ist bei mir vor allem beim Wein, aber auch nicht zu tief vorhanden. Da macht es mir schon auch Spaß, über Regionen und Rebsorten nachzudenken. Ich hatte es auch mal ein bisschen mit Bier, mit Craft Beer, mhm. wo ich wirklich auch so einen tollen Laden hatte um die Ecke, wo ich öfter mal war. Tolle, viele, vor allem durch die USA-Besuche.
Kannst du sagen, was Craft Beer genau, ich bin da nicht so in der Craft Beer-Thematik, was macht das besonders?
Das ist kein industriell gefertigtes Bier, das heißt, das sind meistens kleine, oder es ging von kleineren Chargen aus sozusagen, das sind also, da gibt es eine Riesenszene vor allem in den USA, da gibt es viele, viele kleine Microbreweries, nennen sich die.
Okay.
Das heißt, die können also immer wieder geschmacklich auch was verändern und von einer Saison auf die nächste Mal anderes Bier machen. Craft ist einfach handwerklich hergestellt und auch nicht eben über Jahre und Jahrzehnte irgendwie wie das Zeug durch die Maschinen gepresst. So.
Mich wundert, dass die großen Brauereien nicht auch mittlerweile auf ihre Flaschen irgendwie, oder machen sie?
6% des deutschen Marktes ist der sogenannte Craft-Bier-Markt. Becks ist da schon eingestiegen und hat eine Craft-Bier-Linie. Es ist natürlich alles dann so halb sein, weil es wirklich eigentlich nicht der Sinn des Craft-Biers ist, da auch Industriebier zu haben. Aber einer der größten sogenannten Craft-Bier-Hersteller ist Sam Adams aus Boston. Das war so die ersten, die so ein bisschen Craft-Bier gemacht haben. Aber es ist irre, in den USA zu sein. In jedem Vorort, in jeder Stadt hast du auf dem Zapfhähnen hast du 5 verschiedene Biere, die du eben 3 Straßenecken weiter noch nicht gehabt hast.
Das finde ich ja
und
geil.
Und das ist toll.
Das ist toll, ja. Das ist auch so ein bisschen Leben in Zähnen, gell? So Craftbier-Kultur ist so ein bisschen, du hast auch schon mal gesagt, tätowierte Männer mit Bärten ist so die Craftbier-Kultur. Ja.
Da gibt es viel, aber USA ist das gar nicht so aufgeladen mit solchen Identitäten, wie du sie beschrieben hast, sondern das ist ganz normal, dass es da eben unterschiedliches Bier gibt, wie es bei uns Wein gibt. Hast du dann da irgendwie ein Pale Ale oder ein IPA oder ein Stout und hast einfach ganz viel auf dem Hahn und bei uns kriegst du halt das immer gleiche Pilz. Mhm. In verschiedenen Städten mal ein Kölsch und ein Weizen auf dem Fass und das ist irgendwie traurig. Ich trinke gern Bier und in den USA bin ich da auf den Geschmack gekommen.
Schön, ja.
Toll, der Podcast, die Episode heute. Ne?
Ja. Ich finde auch schön, wir sind mal voll weg von unserem Sport und ich würde sagen, wir jingeln uns mal schnell in the News rein, dass wir vom Craft Beer wegkommen. Ich habe mir heute was vorgenommen in The News, dass ich eine Sache ansprechen möchte, weil ich die ganz interessant finde und ich hoffe, da wird die Sportwissenschaft irgendwas zu tun. Ich glaube, wir haben ja im Thema Corona den schweren Winter hinter uns, wenn ich das mal so sagen kann. Ja? Und mich würde wirklich interessieren, ob schon Sozialstudien in der Mache sind, die den Sport betreffen und Dropout-Thematiken. Mhm. Ja, dass die Leute sich anderweitig beschäftigen, dass Vereine Mitglieder verlieren, etc. etc. Das finde ich ganz interessant und mich würde das sehr interessieren, inwieweit dort die Sportkultur aktive Mitglieder verliert.
Also ich kann dazu auch nur schätzen, aber das ist auch eins der Themen, die ich im Moment gerade angehe, was ich auch nochmal größer machen will, dass im Bereich des Jugendsports sowieso Abwanderungsbewegungen zu beobachten sind. Die sind regional unterschiedlich, von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Und ich glaube, dass diese Krise eine Situation verschärft für 11- bis 14-Jährige, und zwar die Möglichkeit eben auszusteigen aus dem Verein, ist so einfach, wie sie noch nie war. Also jetzt den Eltern zu sagen, ach, eigentlich hatte ich sowieso keinen Bock mehr.
Die auch zu argumentieren, genau.
Ja, ja, ja. Also man hat jetzt diese Lücke und erkennt durch die Lücke, ich brauche es eigentlich gerade gar nicht so. Und ich fange es auch nicht wieder an. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das vor allem für die Jugendphase greift. So. Außer diejenigen, die wirklich stark engagiert und mit Leidenschaft engagiert in einem Leistungssport sind oder vielleicht in einem Mannschaftssport, wo sie sich noch auch so ein bisschen gezwungen fühlen, dabei zu sein, weil sie Teil einer Mannschaft sind. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Abwanderungsbewegungen geben wird.
Und dahingehend zu den Abwanderungsbewegungen wäre auch nochmal interessant, ob die Sportarten, die noch betrieben werden dürfen, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Golf, Tennis, ob die starken Gewinner sind.
Ich habe eine These, und zwar glaube ich, dass der vereinsorientierte Mannschaftssport, vielleicht nicht Fußball, weil er medial noch stark unterstützt wird, dass der bedroht ist. Mhm. Das trifft eventuell da auch deinen geliebten Basketball. Ich glaube, dass tendenziell auch unterstützt von YouTube, ein zentrales Medium für Jugendliche, vor allem auch kreative, darstellerische, sportliche Betätigung in den Vordergrund rücken werden. Also wieder individuell was zu machen. Wir haben sowieso bei Fitness ja sowieso schon individuell zu machen, es on demand zu machen, dann wann ich es will eben zu tun und es postbar zu machen. Ich glaube, das werden Dinge sein, die in Zukunft für Jugendliche deutlich relevanter werden.
Ja, da werfe ich ein, kann sein, ja, also würde ich auch nicht voll wiegeln das Argument. Allerdings ist eine Sache, die mir auch im derzeitigen Kontext wieder auffällt, weil unser Sport in den, zumindest in den Basketball-Bundesligen, geht ja noch weiter. Und eine Sache, das kann der individuelle Sport einfach nicht. Und das ist auch von der Kreisliga über die Landesligen in den großen Sportspielen bis über die Regionalligen bis in die Bundesligen, ist einfach der Zuschaueraspekt ist unglaublich wichtig. Das merken wir jetzt gerade im Basketball, wie, ich sage jetzt mal, was für eine Trainingsspielatmosphäre da doch herrscht. Selbst bei Wettkampf, es sind ja Wettkampfspiele, es ist ja die Liga in den Bundesligen läuft ja noch weiter, also im Profisport. Und wie viel Atmosphäre verloren geht, ist unglaublich. Und das ist aber auch den Akteuren. Und das glaubt man nicht, aber das ist so. Das ist auch in der Kreisliga, ja, wenn da selbst 20 ja. Zuschauer sind in der Halle und die Spieler anfeuern oder beklatschen, wenn da was gut gelungen ist, das ist eine Art des Sports, die schon viele auch schätzen.
Ja, Christian, das ist ja bei Konzerten ganz genauso. Also ein Live-Konzert ist was anderes als was vom Tonträger zu hören.
Keine Frage.
Da werde ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen konservativ. Jetzt, wenn ich auch gerade so die Jugendlichen betrachte, die jugendlich werden, so 11, 10, 11, 12 und die sich in der Krise befinden. Die Krise darf nicht zu lange dauern. Sie darf auch nicht zu oft wiederkommen, denn ich glaube, dass der Follower den Zuschauer ablösen könnte. Dass es attraktiv ist, für junge Menschen etwas zu tun auf der Basis eines Zuspruchs, der medial ist und der nicht direkt gespürt ist.
Also, okay, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein. Wer einmal in einem Stadion war, wer einmal diese Erfahrung... Also,
musst du erstmal nochmal reinkommen in so ein...
Ja. Ja, aber also wenn ich mich an die Zeiten in Stadien, in vollen Hallen erinnere, was da für eine fühlbare Atmosphäre herrscht... Ich glaube, das ist noch mal weit größer, als wenn du 100.000 Likes auf deinem Foto hast.
Ich habe einen großen Fehler gemacht in meiner Existenz als Vater. Und das war meine Tochter.
Nicht zur Leichtathletik zu zwingen.
Nein, ich habe zwei große Fehler gemacht. Nicht zur Leichtathletik zu zwingen. Und der zweite war, ich guck ganz gern live ein Fußballspiel an. Erst FC Saarbrücken.
Hey, im Ludwigsparkstadion.
Ja, nee, war das auch ein Fußballstadion? Ich bin früher mit dem Opa ins Ludwigspark gegangen, natürlich. Aber der ist ja noch, ein Bauvorhaben zur Zeit. So, okay. Also auch in Völklingen im Stadion gewesen. Aber ich habe auch Köln gesehen, habe andere auch gesehen. Und das mache ich nicht so sehr, weil ich jetzt irgendwie so Fan-mega von dem Verein bin, sondern wie du es beschrieben hast, um die Atmosphäre auch zu genießen, wie das so ist. Und da habe ich meine Tochter so ein Fußballspiel mitgenommen, weil da gab es, ich hatte komplett Freikarten gehabt, wie auch immer. Und das war Gladbach gegen Köln. Und damals war sie 7 oder so. Und das war ihr erstes Fußballspiel und es wird ihr letztes gewesen sein. Sie hatte, Papa, dann haben die sich da angeschrien, wie die Scheiße vom Dom oder was dann so geschrien. Und da geht von 50.000 Personen nichts als Hass aus und du stehst da mittendrin, völlig traumatisiert. Sie wird nie wieder in ihrem Leben ein Fußballspiel sehen oder in einem Stadion sein, wo mehr als 1.000 Leute sind, glaube ich.
Da habe ich auch mal eine schöne Geschichte zu vor 5 Jahren ungefähr. Ich werde die beiden Vereine nicht nennen, aber ich war damals noch Schiedsrichter in der Oberliga oder irgendwie sowas. Und ich habe einen Mitgang gemacht in die zweite Liga. Also so mit einem Schiedsrichter, der war mein Mentor gewesen, ja. Und da durfte ich dann mitgehen in die Vorbesprechung und durfte mir dann auch das Spiel anschauen in der zweiten Liga damals. Und so weiter. Und ein anderer Kollege, der mit einer von den drei anderen Kollegen hat seine auch, ich glaube, 6- oder 7-jährige Tochter dabei gehabt. Und der Verein gibt dann immer Begleitkarten raus für die Begleiter der Schiedsrichter. Und die haben uns doch wirklich mitten in den Gästeblock gesetzt oder gestellt dann vielmehr, weil alle haben gestanden. Hier, ich war das ganze Spiel eigentlich nur damit beschäftigt, dieses Kind zu beschützen vor irgendwelchen Ja, das gehört ja dazu, dass da auch mal ein bisschen geschrien wird und ein bisschen abfällig. Das ist halt so. Da kann man drüber diskutieren, inwieweit das Sport definiert. Okay, alles gut. Aber das war echt total daneben, dass die uns da reingesetzt haben.
Wahnsinn.
War leider ausverkauft. Das war.
Ja, ich finde das immer total. Ich liebe das ja deswegen auch dann beim FC, wie man dann auch in Saarbrücken tatsächlich sagt, da zu stehen, irgendwie das Geschimpfe anzugucken. Ja. Ich kenne ja nichts und das wird jedem Fan genauso gehen, sei denn er ist Fan von Bayern München. Ich weiß nicht, ob es da auch so ist oder von Paris Saint-Germain, dass eigentlich nur geschimpft wird, egal in welcher Liga. Ne? Jetzt sind sie ja wieder in der dritten Liga und trotzdem, es ist einfach nur. Und das ist doch eben eine schöne Kultur, wo man sich einmal die Woche trifft und dann ist mal was anderes läuft nicht als im Vergleich zu dem eigenen Leben, das sonst nicht läuft. Das habe ich immer bewundert.
Ach, die schimpfen auf die Spieler.
Die schimpfen auf ihren eigenen Verein, da alles nicht läuft und hier und da. Das ist immer so Bad News oder Good News. Man unterhält sich ja nicht jetzt über seinen eigenen Verein, wenn alles so geil läuft. Also da würde mich mal interessieren, Bayern München Fans, über was reden die eigentlich?
Ich glaube, da läuft auch nicht immer, ja.
Doch, da läuft immer alles gut.
Echt? Klar,
natürlich.
Ja.
Die werden, weiß ich nicht,
in letzter
15
Zeit
Jahren 15 Mal Meister geworden oder sowas.
Hm.
Was soll man da schimpfen? Jetzt kommt hoffentlich die Superliga, wo dann 18 top-europäische Vereine aufgekauft werden von irgendeiner Bank in den USA und dann sollen die mal gegeneinander spielen, dass das endlich mal alles irgendwie schön kaputt geht.
Hm.
Das wünsche ich mir wirklich, dass das ganze Ding mal echt, also.
Aber von der Seite ist ja für den, ich sag jetzt mal, sowohl auch für den Pädagogen, der sich mit Entwicklung von Menschen beschäftigt, aber auch den Soziologen, ist ja diese Corona-Pandemie total interessant.
Mhm.
Also ich hoffe, da wird noch einiges. Vielleicht machen wir auch was. Mal schauen, ob wir da irgendwas von der lostreten können. Aber das wollte ich mal in The News ansprechen.
Es ist ja The News, genau. Und vielleicht müssen wir da ein bisschen mal The News trennen von den ganzen Transitions oder wie heißt denn das, was vor The News kommt?
Das war das Intro.
Das Intro. The News muss ich glauben, also wenn ich unseren Podcast mal kritisch betrachten darf, The News muss sich von Intro mehr unterscheiden.
Und insbesondere von der folgenden Transition jetzt gleich.
Ja, sollen wir das mal versuchen? Dass
wir versuchen das jetzt mal. Wir jingeln uns mal raus und wir gehen in was völlig anderes kurz in die Transition.
Sollen das für News sein?
Ja.
Alles nur Geschwätz.
Ja. Wir haben eben Weihnachtsüberbleibsel gegessen. Zimtsterne.
Ja. Ja, stimmt.
Hoffentlich waren die noch gut.
Oh, ich kann so viel Süßigkeiten essen. Passt das jetzt in Transition, dass wir einfach das weiter
irgendwas
erzählt? Wollen das die Leute hören? Ich glaube schon. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, die wollen einfach so Geschwätz hören. Ich habe es ja immer verglichen, mit zwei Leuten, die hinten im Auto sitzen, während man selber fährt und man macht das Radio aus und hört denen zu. Ne? Das muss irgendwie unterhaltsam sein. Das heißt, ich glaube, solche Blicke und Analysen, gesellschaftliche Analysen gehören da rein in so einen Podcast. Also so die Welt zu betrachten, sich selbst zu betrachten und daraus irgendwie ein Thema zu machen. Also ich esse unglaublich gern süße Sachen. Und zwar bin ich total hängen geblieben. Da merke ich schon wieder den Amerika-Fan in mir, Reese's. Das ist alles, was so Erdnuss mit gesalzenem Karamell und Schokolade. Das ist Reese's.
Okay.
Super famous in USA. Orange. Und dann ist da so ein bräun, das ist ein bisschen 60er Jahre. Ein altes Ding.
Okay.
Sau gut. Wie sieht es bei dir aus mit Salz und Schokolade und Karamell in der Kombination?
Ich muss leider eher sagen, Richtung Schokolade geht mein Trend so.
Mach mal Salz dazu.
Ja? Ehrlich?
Absolut.
Okay.
Und was auch von den USA rübergeschwappt ist, Brezel. Also diese Salzbrezel in Schokolade drin. Ich bin süchtig danach und letztens hatte das sogar Aldi im Sortiment.
Nein.
In diesen 200 Gramm Tafeln. Ich bin wahnsinnig geworden.
Okay.
Und dann geht so ein Ding in meinem Tag auch drauf. Ich muss dann da immer wieder hingehen. Ist das eine Sucht? Ich denke, ja.
Ja, okay.
Und ich bin sogar schon ein oder zweimal dann in letzter Zeit nachts aufgewacht.
Du hattest Lust auf Brezel.
Und musste Schokolade mit Brezel essen. Nachts.
Okay.
Ist das nicht traurig?
Ja, ich kriege immer...
Was für profane Dinge ich mich da so leiden lasse?
Ich komme jetzt gerade von einem Gedanken nicht los. Ich muss kurz das Thema zurück auf dein Fahrbeispiel.
Ja.
Aber Brezel, positiv unterstütze ich das. Ja. Mir ist eine Sache im Studium passiert, im Sportstudium, mit Fahren. Ja. Ich habe jemanden abgeholt. Du hast gerade gesagt,
gefahren?
Ja, ich bin gefahren. Jetzt pass
Wohin
auf.
Bin ich denn gefahren?
Ich bin gefahren.
Ach so.
So, pass auf. Es ging zum Schwimmbad in Koblenz. Und ich habe
Freibad?
Ins Hallenbad zu einem Sportkurs. Ja.
Okay.
Und weil du eben gesagt hast, jemand hat hinten gesessen und hat sich unterhalten.
Ja, das ist schon ganz lange her, das habe ich vor einem halben Jahr gesagt.
Ja, genau, aber davon kam ich nicht los. Ja? Und dann habe ich eine Person abgeholt Und ich komme davon heute nicht. Ich habe ihn bis heute, ich muss ihn mal zur Rede stellen irgendwann nochmal. Ich habe ihn abgeholt an seiner Wohnung.
Ein Kommilitone?
Ja, ein Kommilitone. Und er hat sich hinten hingesetzt und wir sind gefahren. Und ich war irgendwie nicht, es war vorne frei.
Ach, ist geil.
Und ich war irgendwie, ich war so perplex, ich bin einfach gefahren und habe gedacht.
Das war ein Promi.
Ja, ich habe gedacht, bin ich jetzt hier der,
Chauffeur? Ach, ist das geil.
Ich, also irgendwann tolles, muss ich nochmal schreiben.
Was rechtfertigt einen? Ich hatte
Angst gehabt.
Bei Corona jetzt total gar kein Thema.
Ja, das ist schon ungefähr oh Gott, bald 8 Jahre her.
Mhm. Ich habe im Taxi lange Zeit
Scruple
gehabt, mich hinten hinzusetzen, weil ich dachte, das ist unhöflich. Aber das mache ich jetzt sehr selbstbewusst. Wenn ich Taxi fahre, sitze ich immer hinten. Du?
Ja, das kann man machen.
Das ist, glaube ich, die Taxifahrerin auch froh, wenn man nicht immer vollgelabert wird und nur einfach da rumfährt. Und
ja, so der, wie lange musst du heute noch fahren? Ja.
Letztens hatte ich ein Taxi mit so Blaulicht-LED drinnen und das war so ein bisschen Disco-mäßig. Das war echt ganz cool.
Ich war so in so einem Party-Taxi.
Ja, nicht explizit, aber ich habe mir sofort diese Nummer dann eingespeichert und jetzt rufe ich manchmal extra dieses Taxi, setze mich hinten rein, habe blaue LEDs um mich rum und fühle mich wie Tim Bindel.
Schön. Tim. Ja. Ich mag diese Episode.
That's my life.
Ich mag diese Episode.
Ja. Genau, ein bisschen was aus meinem Leben.
Schöne Transition. Ja. Und jetzt kommt ein bisschen was. Now we're actually at the crazy thing. Something crazy. Geht's now. Los? Geht's gleich los?
Ja, gerne.
Ja, würde ich sagen, oder? Wir starten mal in Medias Res, Feuer frei.
Fang du an, das ist ja eine ganz tolle Episode.
Das ist schön, ja.
Sag.
Ja, ich. Nee? Gestaltungskultur.
Dann lehn dich zurück.
Ich lehne mich zurück und ab und an werfe ich mal ein. Wirklich?
Genau.
Oder hör zu und
vergiss es danach einfach wieder. Nein, ich mag diese. Deswegen so gerne diese Thematik, weil sie eine Linie zieht von meiner Kindheit bis in die Gegenwart und weil sie zufälligerweise oder vielleicht was auch Vorsehung tatsächlich eine didaktisch große Relevanz hat, finde ich. Mhm. Und ich will tatsächlich in meiner Kindheit anfangen. Ich könnte es anders machen, aber sie eignet sich dazu tatsächlich. Ich war immer sehr interessiert am Sport und ich hatte diese Sammelheftchen, wenn es dann im Supermarkt, wenn irgendwie auf Olympia war zum Beispiel, gab es in Hanuta und Duplo diese Bilder. Ich berichtete, glaube ich, schon mal davon. Und ich erinnere mich noch an mein Olympia 84 Album. Das weiß ich noch. Da war ich 8 Jahre und mich hat fasziniert, was es da alles für unterschiedliche Sachen gibt im Sport. Ich kannte damals nicht alles, ne? Ich kannte Leichtathletik und Fußball, so ein paar Dinge. Und dann habe ich gesehen, da stehen Leute auf wackeligen Booten, knien die sich da und haben Paddel in der Hand. Und da gibt es welche, die reißen da so Gewichte hoch und dann haben die noch einen Gürtel um und sehen so und so aus. Mich hat das alles fasziniert. Oder auch Fechten fand ich irgendwie spannend. Dann haben die das ist so ein Elektrosystem, da gehen Lichter an, wenn die sich treffen und sowas. Und ich fand das unglaublich spannend alles. Und zur gleichen Zeit hatte ich einen total leichten Zugang dazu, weil ich dachte, so Sachen mache ich ja auch eigentlich irgendwie. Das ist irgendwie so rumspielen und sich so Spiele organisieren. Nur haben die das noch krasser gemacht als ich.
Wie alt warst du da gewesen?
8.
8.
So, und ich habe zur gleichen Zeit im Freibad, nämlich, ich erinnere mich wirklich an so Szenen, ich habe mir dieses Album im Freibad, habe ich da so eingeklebt, die Bilder, und ich habe selber immer wieder so Sachen gespielt, die auch irgendwie ein Sport waren. Zum Beispiel habe ich mich perfektioniert in einer Disziplin, da musste ich möglichst schnell im Freibad vom Knöcheltiefen bis zum brusthohen Wasser kommen, von einem Beckenrand zum anderen. Es wurde da so immer tiefer. Und dann habe ich so rausgefunden, mit welcher Technik das am besten geht. Ne? Erst laufen, dann so Delfinsprünge, wo man sich abstößt, am Ende tatsächlich schwimmen. Und dann habe ich mich gefragt, wieso machen die das nicht? Wieso gibt's denn das nicht? Ich will das sehen, wie das die besten Athleten der Welt genau das machen. Und habe mir vorgestellt, da gibt's so eine Arena, da wird das Wasser immer tiefer, da treten 8 Leute gegeneinander an und die machen genau das. Das wird wahrscheinlich die Technik sein. Die laufen am Anfang, dann wird es irgendwann zu tief und dann müssen sie in diese Sprünge übergehen. Das wäre mega interessant zu sehen, wer geht da wann über, welche Techniken und so, ne? Aber das gibt's nicht. Da habe ich mich irgendwie schon gewundert und habe angefangen, mich dafür zu interessieren, was ist eigentlich zum Sport geworden? Das sind doch auch nur irgendwelche Ideen von irgendwelchen Leuten. So. Mhm. Weißt du? Das ist für mich so der Einstieg.
Ich verstehe das und das ist eigentlich eine gute Hinleitung auch zu der Gestaltungskultur, sage ich jetzt mal, was überhaupt wer dafür verantwortlich ist, was für Disziplinen es jetzt vielleicht auch gibt. Mhm. Aber da stellt sich für mich eine ganz rudimentäre Frage an dein Leben, sag ich jetzt mal. Warst du dort schon Mitglied vielleicht in einem Verein? Hast du eine Sportart betrieben? Ja, mhm, doch schon.
Mhm. Leichtathletik
habe ich Leichtathletik, gemacht, ja. Okay. Und weil meine Frage schließt sich da eigentlich an. Wenn ein Kind, ein Jugendlicher, wie auch immer, welches Alter, möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, dann aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus elterlicher Beeinflussung, in eine Sportart geschickt wird, hier, du gehst da und da in den Verein, wird diese Gestaltungskultur, das heißt dieses freie Denken vielleicht ja limitiert?
Das glaube ich nicht, weil auch...
Ich hatte diese Gedanken nämlich nicht so, ja, glaube ich.
Aber pass mal auf, vielleicht hattest du sie doch. Also ich habe es dann erst in der Schule, auf dem Schulhof auch selbst erfahren. Wir haben es in vielen Forschungen auch auf Schulhöfen und in Nischen des Sportunterrichts erleben dürfen. Man spielt doch seine eigenen Spiele. Und wenn es nur Variationen des Fußballs sind, die dann mit einer Dose auf irgendwelche Tore stattfinden... Oder sowas. Was hast du auf dem Schulhof in der Grundschule gemacht?
Wir haben ein Lager gebaut, ja, und haben uns mit verbotenerweise mit Tannenzapfen abgeworfen.
Schön, ja. Ja. Das wäre ein guter Ansatz für einen Sport.
Ja, fand ich auch toll, ja, damals.
Also mit Tannenzapfen abwerfen habe ich meinem Vater auch gemacht, tatsächlich im Wald. Und auch daraus könnte man ja einen Sport machen. Mhm. Vielleicht hatte ich so ein bisschen den Draht auch dazu, diese Sachen dann auch regulieren und vergleichen zu wollen. Ne? Vielleicht muss sowas noch mit dazukommen. Aber zumindest gibt es Ideen, es gibt Bewegungsideen, die, glaube ich, alle so haben und die auch bestimmte Gruppen und Kinder haben und miteinander teilen.
Ja, unser Lager bauen, beziehungsweise unsere Festung war es dann damals, wie auch immer, und das Abwerfen dann hat ja auch was, wenn man so möchte, von... auch völkerballähnliche Elemente, sage ich jetzt mal, ja. Oder wenn man es ganz weit spinnt, ich habe es in meinem Leben noch nie gemacht, ja, möchte es aber unbedingt mal machen, und ich entschuldige mich jetzt bei allen Pazifisten, die das irgendwie nicht gut finden, ich möchte unbedingt mal Paintball spielen.
Ja, hätte ich auch Interesse. Ja? Ich kann, also an dem sich abschießen.
Ja, und da muss ich dich direkt schon korrigieren, im Paintball-Deutsch heißt das ja nicht so. Ja,
darf man auch nicht sagen.
Und ich glaube, markieren.
Markieren.
Gell? Ja. Auch wenn, ja, also ganz ehrlich, man schießt sich da ab, Bums, ja, Punkt aus. Auch wenn es natürlich Markierer sind und so, aber eigentlich hätte ist das Lust, dieses ja. Lager, und du hast ja da auch so, beim Paintball gibt es ja unterschiedliche, auch gestalterische Möglichkeiten, dass du wirklich in irgendeinem alten Fabrikhalle bist oder auf irgendwelchen so gummiaufblasbaren Hindernissen auf dem Feld. Das würde ist
mir,
eigentlich
würde mir
das,
Spaß machen,
was wir früher auf dem Schulhof gemacht haben.
Ja, ja.
Heute für Erwachsene.
Ja, es verbessert sich halt dann irgendwie, weil man sieht, wer getroffen ist. Genauso wie mit dem Florettfechten zum Beispiel. Na klar, kämpft man irgendwie gegeneinander. Aber dieses elektronische System hilft einem dann zu entscheiden, wer diese Hundertstelsekunde früher ist. Das finde ich halt spannend. Wie macht man etwas, wie macht man aus so einer Idee, aus dem Kämpfen, aus dem Wettkämpfen, aus dem Abwerfen, auch wie macht man denn daraus tatsächlich etwas Reguliertes, Vergleichbares? Und das ist der Weg von der Idee, just something crazy. Wie macht man aus etwas, was einfach nur erstmal verrückt ist, einen Sport? Ne? Und da muss man ihn halt regulieren und dann muss man ihn vergleichbar machen. Und er muss auch, da kommen wir gleich, würde ich gleich gerne dazu kommen, weil wenn man diese Ideen teilen kann mit anderen oder wenn man sie global teilen kann sogar, dann ist daraus eine Sportkultur entstanden. Fußball ist auch nur eine Idee, also ein rundes Ding in ein Netz zu schießen, wo zwei Mannschaften das gegeneinander tun. Aber das ist stark reguliert, da gibt es ein Regelwerk. Das ist global und das teilen wir als Menschen miteinander. Und das Besondere heute ist ja, dass wir über das Internet ganz schnell Dinge teilen können. Das war ja vor tausenden Jahren nicht so. Das sind also solche Bewegungsideen auch zum Teil in bestimmten Kulturkreisen geblieben. Oder der Fußball, der dann von der europäischen... vom europäischen Festland im Grunde dann nach in die USA rüber ist, der hat sich ja in das Football entwickelt. Das geht ja auf den gleichen Stamm zurück. Und das, da habe ich mal auch für mich mal so systematisiert, was haben wir denn für einen Sport und wo kommt er eigentlich her? Also da gehen viele Dinge so wirklich zurück, Jahrtausende kann man sagen, auf Rituelles, auf Tänzerisches, auf Militärisches. Also wenn wir an sowas wie Ringen, Boxen denken, das sind ja ganz alte Ursprünge, wo um Kampf und Auseinandersetzung geht, ne, wo auch rituell und religiös was nachgespielt wird. Dann gibt es sowas wie Bewegungen, da kann man das Turnen dazu zählen, eine politische Bewegung, wo es immer darum, wo es oft darum geht, wehrfähig sich zu machen an Übungen, da immer das Turnen. Eine Bewegung kann aber auch Sportsmanship in England sein, wo also ja eher der wohlhabendere Mann sich misst in einem edlen Wettkampf, wo dann auch nochmal irgendwie was zitiert wird aus anderen Kulturen, aber dann stärker reguliert wird, wenn wir das Rudern nehmen und dann traditionelle Wettkämpfe entstehen, Oxford gegen Cambridge und solche Sachen, das ist Sportsmanship und so weiter und so weiter.
Würdest du dann sagen, dass wenn das früher transportiert wurde, keine Ahnung, über wahrscheinlich über das Individuum selbst, was dann dahin Auswanderer oder so, die haben dann ihren Sport da vorgestellt,
ja,
dass heute die Innovation kurzfristiger werden, also eine höhere Frequenz haben durch Digitalität?
Also um das schon mal vorzugreifen, das sind ja heute, können vor allem der Kommerz kann einsteigen, also wir können Sport selbst kreieren, das nehmen wir ja auch wahr. Zum Beispiel in der Fitnessbranche wird also Sport kreiert von Firmen und die können es dann sehr, sehr schnell verbreiten.
Oder zum Beispiel auch Red Bull,
muss man offensiv so ansprechen.
Ja. Alles, was mit Red Bull und der GoPro zu tun hat, was die da machen, das ist ja ganz, ganz modern.
Ja. Also anhand des Trendsports, an dem alles so alternativ war, in den 90er Jahren, hat man immer so eine Phasenstruktur von Lamprecht und Stamm, so heißen die, genommen. Das ist eigentlich eine ökonomische Theorie, wo man gezeigt hat, wie sich etwas global etabliert. Es hat immer eine Innovationsphase, das ist die erste. Irgendwo gibt es eine Erfindung. Dann hat es eine Wachstumsphase. Es muss sich irgendwie verbreiten. Und das geht über 5 Phasen, ich will es mal abkürzen, bis hin zur Sättigung. Ja, zum Beispiel Inline-Skates oder sowas ist eine Erfindung. Da ahmt man vielleicht so ein bisschen das Eislaufen nach. So, das hat jemand erfunden. Und dann teilt sich das in einer Szene erstmal aus. Und irgendwie wird das dann irgendwann gesättigt. Und dann gibt es einen ganzen Markt dafür. Und heutzutage kann man da so diese Wachstumsphasen auch medial einfach überspringen. Also mit viel Geld braucht man auch nicht mehr irgendwie die Szenen. Das war vielleicht noch in den 90ern, 2000ern so, dass man dann bestimmte Opinion-Leader damit bestückt hat. Heute kann man das überspringen. Diese Wachstumsphase kann man mit Geld überspringen.
Ja, aber man überspringt diese Wachstumsphase eigentlich nur mit Geld, weil man eine gewisse Etablierung vorgaukelt, sage ich jetzt mal. Ja?
Klar.
Weil man Reichweite erzeugt, jeder sieht es, dann wird drüber gesprochen und so weiter und so fort. Ja? Ich möchte eine Rückfrage stellen, die du vielleicht beantworten kannst oder auch nicht, aber sie ist trotzdem interessant für unsere auch Sportlehrerinnen und Sportlehrer da draußen, die Thematisierung im Sportunterricht von, ich sage jetzt mal, Trendsport, innovativen Sportarten, wird die der Kreativität, die diese Sportarten haben, überhaupt gerecht? Weil eigentlich werden diese Sachen, ich sag mal, die abseits der Schule gestaltet werden, weiterentwickelt, ja nicht von dem Gesichtspunkt eines gestalterischen Vorhabens, oftmals nicht, gestalterisch thematisiert, sondern einfach als ja fast übliche Sportart thematisiert, nur unter dem Trendsportdiskurs.
Ja, also da möchte ich hin, dass man, wenn man das ernst nimmt, wenn man sagt, Sport ist eine Gestaltungskultur, das möchte ich gleich noch ein klein bisschen ausbauen, dass man auch in einer Didaktik in diese Gestaltungskultur im Grunde einführt. Und damit ist es nicht getan, dann zu sagen, es gibt eine Sportkultur, die ist außerhalb von dir und die musst du erlernen oder die zeige ich dir.
Und die stelle ich dir vor, wie sie ist.
Punkt. Ja, genau, so ist genau. Sie. Ja. Da müsste man drüber hinwegkommen und sagen, du bist immer ein Teil dieser sich veränderten Kultur. Insofern ist deine Rolle ist zweierlei. Zum einen, die bereits geteilten Gegenstände anzunehmen oder zumindest mal ihnen zu begegnen. Fußball ist eine stark geteilte Idee, schau dir die mal an, die haben wir schon. Die finden wir cool, offensichtlich als Gesellschaft. Und du darfst aber auch selbst dich an dieser veränderten Kultur beteiligen. Also bleib kreativ, verändere was, nimm das nie als gegeben, denn vielleicht bist du ja einer, der da auch Impulse setzen kann. Mit deinen Freunden, mit deiner Gruppe, in einer Firma, wie auch immer. Ja, du kannst daran teilhaben. Das wäre der didaktische Schritt dabei.
Geht das nur, da stellt sich natürlich jetzt viele die Frage, die in etablierten Sportarten zu Hause sind, geht das nur außerhalb dieser etablierten Sportarten? Wenn ich was Neues entdecke oder gibt es auch eine Möglichkeit, dass irgendwann mal Handball auf 3 Tore gespielt wird?
Es gibt ja schon die Idee, gerade bei Handball, das kommt aus Dänemark oder Goalschar heißt das, das hat ja der Kretschmer auch stark mitbeworben vor 10, 15 Jahren, das Outdoor zu spielen. Die wollten so eine Street-Handballkultur machen. Das sollte nicht Beach, das sollte Street sein. Und dann haben sie auch ein bisschen was versucht. Das hat nicht ganz funktioniert. Ne? Also das geht auch in den etablierten Sportarten. Und dazu würde ich auch ermutigen. Vielleicht noch ein paar Belege dafür, dass Sport tatsächlich eine Gestaltungskultur ist. Es gibt ein paar schöne Beispiele, die möchte ich ganz kurz mal nennen. Headies ist ein gutes Beispiel. Kopfball-Tischtennis ist auch hier in Rheinland-Pfalz entstanden. Ich will es nur abkürzen. Das ist ganz klassisch nach diesen Phasen. Innovation, da geht auf einen Erfinder zurück. Eine Person, die lässt sich per Namen benennen. Und dann kommen bestimmte Wachstumsmechanismen.
Da zum Beispiel TV Total.
Genau, zum Beispiel TV Total. Ja. Und YouTube ist da groß geworden auch in den 2000ern. Das ging ein Hand, dass die das auch verbreiten konnten. Das waren coole Typen, das waren coole, Achtung, Sportstudenten. Also da ist Potenzial. Ne? Auch heute, Sportstudenten da draußen, seid kreativ, verbreitet eure Spielideen. Ihr habt sicher gute Spielideen. Und ich habe das in Wuppertal auch zu Seminarthemen gemacht. Also wir werden selbst mal kreativ, innovativ. Und wer Torchball googeln möchte, da haben wir auch ein Spiel entwickelt, das durchaus an Schulen noch gespielt wird.
Ich finde auch eine Sache cool, die du da auch mal vorgestellt hast. Du kannst mir gleich sagen, wo das genau war. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich auch abseits der Spiele. Wir haben jetzt immer viel über Spiele gesprochen oder Trendsportarten. Auch im Fitnessdiskurs. Kannst du noch was mit Bricking
anfangen? Bricking, ja, das bringe ich immer als Beispiel. Also
geiles Bricking, Beispiel, wirklich.
Bricking ist ein Trend aus England. Das ist eine Anlehnung an die nordenglische Arbeitersiedlung der frühen 20. Jahrhundert. Die haben also so miteinander gesungen und haben Backsteine gestapelt. Das war deren Arbeit. Und daraus ist also ein Trend in Fitnesssport entstanden. Da stapelt man genauso wie damals die sogenannten Strongman, stapelt man diese Steine. Die kann man auch kaufen und macht. Das ist so ein Fitnessgruppenworkout. Das wird auch von vielen englischen Premier League Vereinen schon gemacht. Und da gibt es eine Musik dazu und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer, es ist aber ein ganz schön cooler Trend, so, den würde ich euch gerne zeigen. Aber das kann ich nicht, weil es den gar nicht gibt. Weil Studenten das gemeinsam mit mir sich erdacht haben. Und unser Ansatz war der, wir dekonstruieren mal so Fitnesstrends, die es gibt, und überlegen uns, wie die gemacht sind. Also man braucht einen Gegenstand, der super billig ist, einen Stein. Den werten wir auf. Dann braucht man eine Geschichte. Irgendwie, das sind ja oftmals Militärs oder weiß ich nicht,
irgendwelche handwerkliche Berufe.
Genau. Und dann muss irgendwie noch irgendwas Kompliziertes mit dazu. Dann kommt noch Hirnforschung, dann irgendein Begriff, den keiner versteht, Faszien. Und dann braucht man noch Musik und dann müssen noch Promis dahinter stehen, am besten Sportler. Punkt. Und da sieht man auch so dieses didaktische Anliegen, also zu erkennen, dass Sport eine Gestaltungskultur ist, heißt auch aufmerksam zu sein vor den Gestaltungen anderer. Vielleicht ist das ja nur Schwachsinn, was euch da angeboten wird.
Ja, ne? Du hast mal gesprochen von eventuellen Marketingfallen.
Also das überlegen sich ja Fitnessökonomen. Billige Sachen, die wirklich billig sind.
Aber da frage ich mich, Thema Marketingfalle mit dem Schwerpunkt auf Falle, ist es denn überhaupt für mich wichtig, ob das jetzt billig ist oder Schwachsinn, wenn ich darin Erfüllung finde, scheißegal, oder?
Ja, wäre aber auch schön, wenn man dafür nicht so viel Geld ausgeben müsste und selber Ideen hätte, wie man es platziert oder wie man tatsächlich auch, das wäre fürs Studium interessant, zu einem Anbieter werden kann und damit auch Geld verdienen kann. Ja, mit vielen Dingen kann man glücklich werden, so, ne? Aber das heißt auch, nichts ist zwangsläufig so. Und das gilt sowohl für kommerzielle Entwicklung, das gilt aber auch für die natürlichen Entwicklungen des Sports. Das ist mir ganz wichtig. Das ist alles nur, sind wirklich gewordene, geteilte Dinge aus einem Möglichkeitsraum. Und warum gibt es diesen Sport des tiefer werdenden Wassernichts? Er hat sich nicht entwickelt. Ich könnte jetzt viel Engagement reinsetzen, das zu entwickeln, Mitstreiter zu suchen, da irgendwie Wettkämpfe und irgendwann vielleicht würde ich es schaffen, dass das olympisch wird. Ich weiß es nicht. Ich konnte mir viele schöne Dinge vorstellen. Ich kann sie mir immer noch vorstellen. Ich finde Schwimmen, Wassersport so reduziert, dass man da mit verschiedenen Stilen durchs Wasser schwimmt. Warum soll man denn Schmetterling schwimmen? Ist schön, sieht gut aus, aber es ist einfach langsamer als Kraul. Das ist ja genauso, als würde ich bei Leichtathletik rückwärts laufen. Gibt's nur im Guinness Buch der Rekorde. Aber da stellt sich ja schon die Frage, warum machen die Schwimmer so eine komische Stilgeschichte, aber die Läufer nicht? Entwicklung, die keiner hinterfragt. Und wenn ich anfange, das zu hinterfragen, auch in der Schule, dann kann ich auch kreativ werden damit. Ne? Und das.
Ja, weil vielleicht, wenn jetzt die Schmetterling, sage ich jetzt mal zum Beispiel, nicht so schon seit Ewigkeiten bei jedem im Kopf ist, wäre das vielleicht auch nur, ich sage jetzt mal in unserem Tippel, just something crazy.
Just something crazy. Ja?
Also Da wird sich jeder fragen, wie schwimmt der denn? Du grüne Neune.
Ja,
ja. Und das fördert natürlich auch dieses Denken. Eigentlich reden wir ja hier, oh Gott, da gab es immer Ärger, wenn wir das in der Schule gesagt haben, bei irgendwelchen Interpretationen, er möchte zum Nachdenken anregen. Aber eigentlich möchten wir ja mit dieser Thematisierung auch zum Nachdenken anregen hinsichtlich der eigenen Souveränität.
Mhm.
Inwieweit bin ich denn abhängig von Fremdgedachtem? Also mache ich mir auch mein eigenes Ding oder lasse ich mich berieseln vielleicht? Ist einfach geworden in der heutigen Gesellschaft. Ich erkenne das bei mir. Ich bin auch manchmal einfach faul, mir meine eigenen Dinge auszudenken. Hey, das ist cool, da mache ich mit. Keine Frage. Weil einfach auch die Inhalte, das ist aus unterschiedlichen Gründen, werden für die einzelnen Individuen zurechtgeschnitten und ihr kriegt das oft präsentiert über unterschiedliche Werbung, was für euch passt. Das fängt bei Social Media an bis zu Plakatplatzierungen in der Innenstadt gegenüber der Bushaltestelle, wo nur Studenten und Studentinnen rumstehen.
Ja, es ist schwierig geworden, kreativ zu sein, weil die anderen sind immer schneller als man selbst, ne? Und du hast Red Bull auch schon erwähnt. Die sind mit super coolen, freakigen Ideen sofort auf YouTube. Da steckt natürlich, wenn man in die Schule, es kann ja alles sein, wie es will, Sportkultur verändert sich, das ist alles schön und gut. Wenn wir jetzt in die Schule gehen, dann wird es ja tatsächlich so, dass wir dann überlegen, über Bildung nachdenken und auch über Demokratie nachdenken. Und da finde ich es halt eben total wichtig, dass man Etabliertes hinterfragt, dass man nicht davon ausgeht, so ist es, das ist Sport und so muss ich das also machen. Meiner Meinung nach ist es eine große Aufgabe des Sportunterrichts, diese Souveränität im Sinne der Demokratie auch aus Schülern herauszulocken. Also da kann ruhig jemand sagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, hey, wieso denn Delfin schwimmen, wenn Kraul viel schneller ist? Wieso muss ich ihn das lernen? Und das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu hinterfragen.
Und dann kommt allerdings in der Schule nicht gut an, das sage ich auch direkt.
Ja, das muss aber ankommen. Und wenn dann eine Lehrkraft keine Antworten hat und nur sagen kann, es ist aber halt so.
Weil es im Lehrplan steht,
dann ist es nicht Bildung. So, das kannst du ja im Verein dann machen. Das hatten wir sowieso schon immer gehabt, die Thematik. Das gehört dann nicht in die Schule. Ja? Klar, das Etablierte zeigen, erklären, das ist ein traditioneller Stil und damit hat man auch ein bisschen Aristokratie ausgedrückt. Ja, im Brustschwimmen noch viel mehr. Warum soll ich Brustschwimmen? Das ist noch viel absurder. Ne? Ich finde Brustschwimmen deswegen gut, weil man sich dabei unterhalten kann, weil immer die Diskussion ist, was lernen Kinder zuerst?
Ich finde Brustschwimmen deshalb gut, weil es eine Überlebenstechnik ist.
Ja, stimmt.
Nein, wirklich, voll ernst gemeint.
Ja. Also. Genau, aber das kann in der Schule ja durchaus gemacht werden, Sport zu hinterfragen. Ich finde Handball auch echt problematisch. So, ich verstehe den ganzen Zwischenraum zwischen diesen Wurfkreisen nicht. Was machen? Den braucht man überhaupt nicht. Die laufen immer wieder an diesen Halbkreis daran und dann laufen die da an dem Kreis entlang, bis sie ins Tor werfen. Ein fast schwachsinniges Spiel, finde ich. Also das Spiel funktioniert nicht. Trotzdem macht es irgendwie Bock. So, ne? Okay, gut. Wir teilen das, aber ich glaube, da gibt's noch bessere Ideen. Und dann kommt man selber auf die Idee und dann teilen wir erstmal in kleinen Gruppen was. So müssen in der Grundschule anfangen. Da sind Spielideen. Entwickelt was, entwerft was. Ich habe das in Wuppertal, als ich noch Praxis machen durfte, damit tolle Sachen auf ganz einfacher Basis gemacht. Keulerei hieß eins. Da hat man sich so Keulen aufgestellt und man musste die mit Bällen bei dem anderen abwerfen. Das war die ganze Regel. Dann gucken wir, was passiert. Natürlich kloppt man sich dann irgendwann. Da muss man eine Regel erfinden. Okay, Leute, wir können uns hier nicht irgendwie schlagen. So, ne? Und da kommst du ran an die Hardware von Sport.
Ja.
Und Basketball ist ja auch nichts, ist ja auch eine Erfindung im Grunde. Da hat der Naismith, ein Arzt, gesagt, ja, gut, er zitiert dann auch das mesoamerikanische Ballspiel, wir bauen das so auf. Und dann ist es weniger verletzungsanfällig als das Football auf dem Boden. Die Ziele müssen nach oben. Also alle dürfen Sport. Der Frisbee ist eine Erfindung. Ich habe es in der letzten Folge ja schon gezeigt. Und was für Studenten, wenn ich das mache im Kurs, ganz verstörend ist, schaut euch mal Hobbyhorsing an. Ein Trend aus Finnland. Genau, wo Mädchen, das hat was fast so wie WWF Wrestling. Das ist so halb Schauspiel, halb Ernst. Das ist
mit dem Stockpferd, gell?
Genau, wo man mit dem Stockpferd Dressurreiten macht.
Mhm.
Und das ist fast eine feministische Linie, das Ganze. Die Mädchen sagen selbst, wir können hier ungestört unser Ding machen, ohne dass die Jungs das machen. Die haben null Bock darauf, die Jungs.
Aha.
Ja, wir wollen hier mit Steckenpferden einen Parcours reiten und wollen uns das so halb humorvoll bewerten und uns auch ein bisschen da reinfühlen. Es ist genau wie Wrestling, nur mit Steckenpferden und ein bisschen anderen Ziel, Horizont. Ne? Aber es ist halb Schauspiel, halb Ernst. Und also überall entstehen so Pflänzchen des Sports. Und
die haben es aber natürlich, da muss man unsere Gesellschaft auch hart ins Gericht nehmen, die haben es schwer bei uns, da überhaupt irgendwie Anklang zu finden. Natürlich gibt es durch hast eben schon gesagt, moderne digitale Möglichkeiten, auch für diese kleinen Pflänzchen, Wege, sich einer breiteren Masse schneller als früher vielleicht zuzuwenden. Aber das ist doch schon mit einem, ich glaube, da braucht man schon ein großes Durchhaltevermögen, wenn man zum Beispiel deine neue Sportart irgendwie, wenn man dann auch sogar noch kein Geld hat, irgendwie populär zu machen.
Naja, ich muss sie ja als Akteur erstmal nicht populär machen. Ich kann sie ja tatsächlich mit meinen Freunden einfach nur im Schwimmbad machen.
Ja,
wir machen es zu dritt.
Wenn es dann um Wettkämpfe geht oder irgendwie sowas, wenn man sich dann messen will mit anderen, dann ist es doch schon cool, wenn man sagt, ich bin nicht der Beste aus Völklingen oder noch was irgendwas Kleineres, was im Saarland ist, sondern ich bin der Beste von Deutschland, sage ich jetzt mal.
Das so. Kann man ja sagen, wenn es keinen anderen gibt, der das macht.
Genau, richtig.
Ja. Genau, wir haben früher verrückte Sachen auch gemacht, auch so einen Tennisball gegen die Rückwand der Turnhalle und da durfte der dreimal aufkommen und dann war der Nächste dran. Wo sind all diese Spiele? Gut, die sind alle nicht im öffentlichen Wettkampfbetrieb, aber trotzdem sind sie, glaube ich, wichtig, genauso wie in der Musikszene Indie-Musik wichtig ist, weil sie unsere Kultur einfach reich machen. Und das ist ja etwas, wofür ich ja auch kämpfen möchte. Wir werden immer weniger haben, wenn wir nicht solche kleinen Dinge pflegen. Und ich denke, das gehört auch in die Schule rein, dass man sagt, selber sich seinen Sport machen, diese verrückten Sachen zulassen und deutlich zu machen, das ist nicht schlechter als Fußball, das ist nicht schlechter als Leichtathletik oder auch mal Leichtathletik thematisieren und sich die Frage stellen, ey, wo sind denn die, was für Disziplinen gibt's denn da noch, was funktioniert denn nicht gut und was könnte man denn da noch machen und sowas pflegen. Ich glaube, das ist wichtig, weil es auch das Interesse an diesem Feld Sport erhält. Wenn ich also als Kind in der Mittelstufe nur erfahre, Sport ist so und so, besteht aus diesen Dingen, die kenne ich aus dem Fernsehen und von meinen Eltern, dann wende ich mich da eher ab, als wenn ich gezeigt bekomme, du bist ein Teil dieser Kultur. Du darfst, und das geht alles zurück auf Spielideen, du darfst spielen. Sport ist Spielen. Mhm. Und Spielen kann sehr, sehr vieles sein.
Ja, und kannst du vielleicht zum Abschluss, weil wir kommen zum Abschluss unseres wissenschaftlichen Blogs, nochmal sagen, im Sinne von Just Something Crazy, die Gestaltungskultur, Tipps für unsere Hörer, Hörerinnen, weiß jetzt gar nicht, in der Schule, abseits der Schule, vielleicht einfach so ein Gedächtnisanstoß, kann man das so richtig sagen? War das der Sinn oder so ein kleiner...
Ja, hinter den Sportarten die Spielidee entdecken, nochmal. Ne? Das finde ich wichtig. Also nicht zu früh an den Techniken arbeiten, die diesen Sport bedienen, sondern zurückgehen und sagen, aus was besteht dieser Sport eigentlich? Was ist denn eigentlich Fußball? Ein Ziel mit einem Fuß und einem Ball treffen. Was ist denn eigentlich Leichtathletik? Erster sein, am weitesten springen, am besten sein und dann schauen, wie man aus diesen zentralen Ideen noch bunteres und anderes gestalten kann und nochmal schauen, wie das alles allein schon im kindlichen Spiel veranlagt ist, Nachlauf. Habe ich mit Studenten letztens gemacht, um mich auf eine Kinderfreizeit vorbereiten. Chase Tag, ja, gibt es ja auch schon einen Sport. Wie würde man denn das hinkriegen, einen Nachlauf regulär zu gestalten? Also das finde ich schön, wenn man ein bisschen bastelt im Unterricht mit den Grundlagen des Sports und nicht zu früh in den vorgefertigten Sport reingeht.
Ja, und da können wir eigentlich vielleicht, ich gebe noch mal eine Sache nach draußen. Leute, vielleicht hat ja irgendeiner einen Blueprint von euch in der Schublade liegen, wo er sagt, hey, das möchte ich schon immer mal einer breiten Masse präsentieren. Schreibt uns eure Spielideen via Instagram oder per E-Mail. Wir packen sie in eine der nächsten Episoden, spätestens in die nächste Q&A und machen vielleicht mal eine kleine Abstimmung, was wir mal... Vielleicht machen wir es dann auch mal in einem Seminar oder geben es mal irgendwie rein. Wir werden es zur Anwendung bringen. Also wer von euch geile Ideen hat, schickt die uns mal. Wir machen es olympisch.
Ja. Genau, ich habe auch immer so die Idee, zu der ich nie gekommen bin, bis jetzt so mal ein Almanach, mal um die Welt zu reisen und die ganzen kleinen verrückten Spiele, die irgendwo existieren, mal festzuhalten. Und ich sehe es hier ja auch. Studenten haben auch Ideen. Ihr spielt doch auch verrückte Sachen. Also her damit. Die Sportkultur ist bunt, die Welt des Sports ist groß und wir müssen alle gemeinsam versuchen, die auch groß und bunt zu lassen. Und das ist etwas, was in der Demokratie ganz wichtig ist, weil da sich jeder auch irgendwo wiederfindet dann.
Genau, also go outside and do just something crazy. Ja, Ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in den Transitions nicht mehr so sehr aufs vergangene Thema eingehen. Tim, das heißt, werf doch mal jetzt was rein, was völlig weg davon ist.
Ich bin auch ganz aufgeladen davon.
Okay, dann lade ich dich mal ab und sage...
Mich bewegt schon was. Also, es hat aber auch alles was mit Jugend zu tun.
Sowas. Na, schieß los.
Ich schreibe so nebenher auch ein bisschen nicht wissenschaftliche Sachen, so weil es mich entspannt und mir gut tut, weil ich mit Sprache da ein bisschen versuche zu jonglieren und gucke da so ein bisschen zurück und schreibe Geschichten so aus meiner Jugend ein bisschen auf und das mache ich zur Zeit wieder. Das habe ich längere Zeit auch mal nicht gemacht.
Ja, vielleicht können wir da auch mal eine Episode basteln.
Genau, das könnten wir mal machen, wenn ich mich dazu dann auch richtig traue und das wirklich vorstellbar ist. Dann kann man das machen, aber da hängen auch immer so Geschichten aus der Kindheit und der Jugend drin. Und irgendwie hat es dann doch was mit dem Thema zu tun. Ich erinnere mich auch mit meinem Vater im Freibad, da gibt es ganz tolle Vater-Sohn-Geschichten. Und
so. Schön, also bald vielleicht eine Lesung, eine Podcast-Lesung. Wir schauen mal. Und es geht weiter mit unnützes Wissen, Freunde, da könnt ihr euch drauf freuen. Here we go. So, in dem Blog Unnützes Sportwissen bin ich über einen Artikel gestolpert, den ich vor längerer Zeit schon mal gelesen habe aus der Süddeutschen. Und den hat die, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem es war, eine Autorin, glaube ich. Und sie hat getitelt, Zitat, ich bekenne, ich habe im Sportunterricht geweint. Fertig. Und sie erzählt so ein bisschen über ihren Sportunterricht im Osten, glaube ich, war das, also in der ehemaligen DDR. Und da möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es in der DDR noch ziemlich lange auch militärische Übungen im Sportunterricht gab. Das ist in vielen Bereichen des Sports nicht von der Hand zu weisen. Tim hat es schon mal angesprochen, im Tourenkontext etc. Und in der DDR wurde in der Tat mit F1 Handgranatenkörpern weit geworfen.
Wann war das?
Ich habe jetzt keine Jahreszahl.
Aber genau. Man kann es ungefähr eingrenzen, wenn in der DDR ist.
Ja. Ne? Also das waren natürlich keine richtigen, keine scharfen Granaten und auch keine entschärften Granaten. Aber es war in dieser Korpus von einer klassischen F1-Splittergranate. Und da wurde der Schlagball wurde abgelöst durch Handgranatenweitwurf.
Warst du ein guter Ballwerfer?
Ja.
Ja, immer? Ja.
Mhm. Ich konnte immer gut Ball werfen.
Wie weit hast du geworfen? 200 Gramm Ball?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Okay, puh. Ja gut. Und vorher war es der 80 Gramm Ball. Hast du mal zuletzt nochmal mit einem 80 Gramm Ball geworfen? Da reißt dir den Arm aus.
Nee.
Wenn du mit so leichten Sachen
so fest wirst,
du kannst. Ne?
Das gab es doch auch mal bei Schlag den Raab damals oder Schlag den Star. Irgendwie so war das Federweitwurf oder irgendwie sowas. Eine Daune. Wie weit man diese Daune...
Ja, das ist ja auch sowas, Gestaltungskultur. Aber das hat mich, also ich finde, Schlag den Raab, das waren tolle Inputs.
Wirklich,
so,
ich tolle Inputs. Auch tolle Autoren,
die das da... absolut. Und das haben wir auch im Studium, damals auch in Wuppertal, auch mit Studenten, haben wir auch immer versucht nachzuspielen. Und ich hatte auch mal ein Seminar, wo es nur ums Wettkämpfen ging. Tolle Sachen.
Ich finde auch, also diese... wenn man da manche Spiele sieht, da muss ich ehrlich sagen, da wird man selbst gerne dabei sein.
Total. Aber ich würde mich sowas nie trauen, weil ich so Schiss hätte, wegen so einer scheiß Feder am Ende keine 3 Millionen zu gewinnen oder sowas. Das würde mir mein Leben lang, würde ich diese Feder nicht von meinem Augenlicht wegkriegen, glaube ich.
Wahrscheinlich würdest du so lange trainieren, bis du Federweitwurf-Weltmeister bist.
Oh Gott, ich war so schlecht im Ballwurf bis im Alter 9 oder 10, war wirklich schlecht. Dann habe ich plötzlich so einen Sprung gemacht und konnte es plötzlich. Aber kennst du noch diese Kinder, die so schlecht im Ballwurf waren? Die haben das Ding so 2 Meter vor sich hingefetzt.
Ja, so richtig dann 10 Zentimeter in den Boden.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist genau wie die immer mit 2 Beinen auf dem Weitsprungbrett landen, statt mit einem Bein auf den Abspringen. Du wirst wahnsinnig.
Ja.
So, Alter, lauf auf das Ding drauf und dann letzter Schritt. Ja gut. Also, du brauchst eine Geschichte, ne, von mir. Also, unnützes Wissen. Mhm. Das war der einzige Sport, in dem Tim Bindel gegen seinen Bruder verloren hat. Weißt du nicht, ne?
Soll ich jetzt raten?
Nein.
Halmer.
Ähnlich. Ketka. Ketka fahren. Und zwar damals von der Sparkasse dann in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da so ein Spielefest. Und ich war ein sehr siegessicherer Typ im Alter von 10 oder so.
Wie man so
genau, ist. Wie man so ist. Und da Ketka fahren kann ich gut. Da hast du noch nichts anderes gemacht. Schönes Kettler-Ketka mit...
Ich wollte gerade fragen, ist das Ketka eigentlich immer von Kettler gewesen?
Nein. Damals schon.
Ist das wie das Tempo-Taschentuch? Kettler Cat
Car. Ja, ja, wie der Bulli, ja. Genau, das war von Kettler damals. Ich weiß noch genau, wie es aussah.
Ich hatte auch einen Cat-Car, das war mein großer Wunsch, ein Cat-Car.
Total, Cat-Car. Ich hätte gerne wieder einen Cat-Car, ehrlich gesagt. Und da gab es auch diese Leerlauffunktion, ne, dass du den Berg runterbrettern kannst, weil ich auch am Hang aufgewachsen bin, war das sehr wichtig. Jedenfalls dachte ich, Cat-Car fahren kann ich gut. Da war so ein Parcours aufgebaut und dann heizte ich da durch den Parcours und war auch wirklich gut. Und dann kam auch nur noch, mein Bruder war 5 Jahre jünger an, und kam mein Bruder hinter mir. Und dann, nach den Zeiten, habe ich dann gesehen, alles klar, ich habe das Ding gewonnen. Dann hat aber mein Bruder tatsächlich gewonnen. Und weil die Zeit nachher, ich glaube, sogar multipliziert haben mit dem Alter.
Ach, okay.
Ja, ja, die wollten da so einen ausgleichenden Faktor rein.
Was für Spieße.
Sowas mochte ich nie. Nee, also. Das mochte ich auch schon nicht als die Bundesjugendspieler, als man da so zusammen plötzlich Weitsprung machen musste. Das war überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ich wollte überhaupt keinen Nachteilsausgleich für andere, mochte ich nicht. Und mit anderen was machen mochte ich auch nicht.
Oder erzähle ich ein schlimmes Erlebnis aus meiner Kindheit.
Wieso bin ich so sozial geworden? Ich weiß es nicht.
Ja. Ich war, glaube ich, 5 Jahre alt oder 5, 6 Jahre alt. Und ich war mit meinen Eltern in Obertauern Skifahren. Ja? Mhm. Und zu der Zeit habe ich... Also ich war dann auch in einem Skikurs bei der Skischule Grallinger.
Wer Ach, schon schön, mal dass in, man sich alle so merkt.
Ja, wer schon mal in Obertauern war, der weiß, was ich meine, die in den rot-gelben Anzügen. Ach, und da gab es am letzten Tag der Woche oder am vorletzten Tag immer das Abschlussrennen der Skigruppen. Ja? Und ich konnte damals schon für mein Alter, also sehr, sehr gut Skifahren, war in unserer Gruppe mit Abstand der beste Skifahrer gewesen. Und dann war da so ein Slalomparcours und der Slalomparcours hatte das an sich, dass hinter der letzten Fahne noch so die Zuschauer rechts und links standen und aber noch so, und das wusste ich zu der Zeit nicht und jetzt wird's kurios, 40 Meter Auslauf bis zur Ziellinie. Ja, so. Christian Theiss fängt oben an zu fahren. Zack, 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 zack. Hey, 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 zack, zack, zack. Ich um die letzte Fahne. Meine Eltern und Großeltern waren auch noch dabei. Oh Gott, was für Erinnerungen. Standen neben hinter der Bande rechts und hey, hey. Und ich schwing hinter der letzten Ahne ab und winke zurück. Und alle, nein, weiter.
Du bist so ein Trottel.
Ja.
Du bist und so ein Loser.
Ich habe das nicht gerafft.
Du bist so ein Loser. Dein Leben
und
wäre
ich
völlig
stand
anders verlaufen.
Vor der, hinter der letzten Fahne und musste noch anschieben, weil es so ein Auslaufstück war. Und ich kam einfach viel zu spät. Ich hätte mit Abstand den ersten Platz gemacht und war einfach so nicht platziert.
Dein Leben wäre ganz anders verlaufen. Du würdest jetzt da sitzen, wo ich sitze.
Ich war am Boden zerstört.
So ein Mist,
Blödheit,
ey.
Da, wirklich.
Wir müssten mal eine Kategorie da hinten rausmachen. Die größten Enttäuschungen im Sport.
Das ich habe auch einige. Das ist meine größte Enttäuschung gewesen, glaube ich.
Ich
habe sehr geweint.
Ach,
muss ehrlich sagen, ich habe sehr geweint.
Ich hätte Fußballstar werden, wahrscheinlich wetterig deswegen so gegen Fußball. Ich wäre gern Fußballstar geworden, aber damals war das auch noch so. Ich glaube, meinen Eltern, der Bildungshintergrund meines Elternhauses war ein Hindernis. Ich habe also gar nicht zu dem Sport, ich muss Leichtathletik machen. Ich weiß nicht, irgendwie, wir haben nie drüber gesprochen, aber es war, glaube ich, meinen Eltern fern, mich zum Fußball zu schicken. Und dann hatte ich einmal bei Jugendnet für Olympia, wurde ich eingewechselt. Durch irgendeinen blöden Zufall bin ich in diese Mannschaft gekommen, die nur aus Fußballern bestand. Und ein paar dachten, auf dem Schulhof mache ich eine ganz gute Figur. Und da war mein Opa auch da, der Fußballfan war, weißt du, FC und so. Da wurde ich eingewechselt und noch vor der ersten Ballberührung ist jemand in mich reingesprungen und ich hatte eine Oberschenkelprellung, Zerrung und musste sofort wieder vom Platz.
Oh,
okay. Das war mein einziger offizieller Einsatz im Fußball. Einzige.
Ja.
Ist mir noch vor Augen, wie ich dann da traurig da saß. Und ach, du lieber Himmel, der Sport, ey.
Der macht Sachen mit einem.
Aber deswegen sind die Erfolge auch so schön. Für diejenigen, die sie dann auch mal haben.
Ja, ich frage mich immer, ob, wenn man das in Relation setzt, ob die Enttäuschung oder die Erfolge überwiegen.
Ja, aber es gibt doch Leute, die zum Beispiel mit Blick auf Schulsport einfach nur Niederlagen haben, wenn sie einen schlechten Schulsport hatten. Oder was muss das, was muss das für ein Leben sein?
Doch, ja, auf alle Fälle.
Ja, klar. Ne? Das ist ja auch ein Problem. Ne? Und da gehört didaktische Empathie dazu, das zu erkennen, sagen, Leute, das geht ja nicht.
Ich sage ja auch immer, man muss auch gewisse, auch etablierte Sportarten im Schulsport mal so verkomplizieren, dass auch andere die Stärksten sein können.
Und auch viele, viele Inhalte machen, die einfach nichts mit Wettkampf zu tun haben, wo es gar nicht darum geht, besser oder schlechter zu sein.
Ja, aber weißt du? Ja, gut, Wettkampf macht es natürlich auch immer spannend für die Leute.
Ja, Wettkampf
aber
ist cool.
Aber die Wettkämpfe kann man auch mal so machen, dass nicht immer der mit der besten Kondition, also ich sage jetzt mal ganz ganz rudimentär, Kondition gewinnt, sondern dass das gekoppelt ist mit Reaktionsgeschwindigkeit, taktile Reaktionsgeschwindigkeit oder irgendwie sowas.
Aber es gibt so Leute, die, da kannst du machen, was du willst. Egal, was du machst, die werden immer verlieren. Glaube ich.
Einfach also, Verlierertypen.
Nein, aber auch dieses, das hatte ich auch mit Studenten auch, da waren auch
nein,
Kinder dabei.
Nein, ich glaube das nicht.
Du kannst nicht jeden Wettkampf so gestalten nicht oder so jeden. Umkonstruieren.
Nein, weiß ich ja.
Weißt du?
Doch, aber es gibt auch schon Sachen, dann musst du was mit Geschicklichkeit machen oder irgendwas. Also,
wenn die Kinder ungeschickt und unsportlich sind und dumm sind, was machst du denn dann?
Ja, und die dann gibt's. Machst du einen Wettkampf daraus?
Nein,
wer kann das Ei am öftesten runterwerfen beim Eierlauf?
Also meine These ist, dann muss man ganz weg vom Wettkampf. Da muss man zu individuellen Erfahrungen übergehen. Dann muss es Naturerlebnisse oder Bewegungserlebnisse geben.
Rafft derjenige das dann, dass das ein Erfolg für ihn ist?
Nein, es muss ja kein Erfolg sein. Es muss nur eine Erfahrung sein.
Ja gut, aber du hast gesagt, sonst machen die nur negative Erfahrungen.
Ja, wenn der Sportunterricht schlecht gemacht ist.
Positive Erfahrungen.
Ja, die machen sie dann, wenn es nicht um Wettkampf geht.
Weil es ein individueller Erfolg für sich selbst ist, so meinst du das dann?
Ja, oder weil es...
Die Erfahrung...
Ich würde es gar nicht als... Ja, wenn du Erfolg so siehst, genau, weil es ein positives Erlebnis ist.
Genau, ja.
Genau. Mhm. Und ich glaube, dass man mit dem Wettkampf, beim Wettkampf zu stark dominiert als Zieldimension des Unterrichts, das eben fördert, dass nur die eine Klientel mehr positive Erlebnisse hat als die andere.
So, wir müssen mal aus unnützem Sportwissen raus.
Das war ganz schön nütz geworden.
Das war Klammer un. Ja. Nützes Sportwissen, jawohl. So, noch was als Outro, Tim. Was war dein schlimmstes Erlebnis im Schulsport und wie hättest du es gestalterisch gerne umgestaltet, dass es nicht so schlimm gewesen wäre? Ich habe es schon mal erzählt, ich hätte gern ein T-Shirt angehabt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich war zu meiner Schulzeit ja in der 5. Klasse noch etwas properer bestückt. Mir war der Schwimmunterricht ganz unangenehm. Ich hätte den gern mit einem T-Shirt bestritten. Einfach dahergesagt.
Nee, ich habe keine so wirklich ich mochte Notengebung in der Situation Sprung beim Turnen nicht. Und ich mochte das auch im Sportstudium explizit Sprung. Ich hatte da ein bisschen Angst vor, glaube ich, auch hinfallen, dich verletzen. Ich hatte auch mal so ein Verletzungserlebnis und ich springe einfach nicht gern über Sachen drüber. So. Mhm. Dann im Fokus zu stehen und den Moment dann anzulaufen, dass tatsächlich da diesen Überschlag oder was auch immer dazu machen. Wahrscheinlich war es in der 7. Klasse nur eine Hocke über einen Kasten, keine Ahnung. Ich mochte das nicht und das hätte ich gern einfach nicht gemacht. Und das wäre so meine Umdeutung gewesen.
Umgestaltung wäre nicht machen. Ja, gut.
Einfach nicht machen. Aber gut, es hat mich weder stark noch irgendwas anderes gemacht. Es hat einfach nur genervt.
Ja, schön. Dann hatten wir eine gestalterisch ziemlich variable Episode gehabt. Schön gestaltet heute. That was crazy, guys.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, dass da irgendwie individuelles Erleben auch in tatsächliche Sportwissenschaft übergehen kann, aber vielleicht. Ja.
Schauen wir mal.
Ja, genau. Feedback bitte.
Jawohl.
Und sonst verbietet mir sowas in Zukunft.
Genau, dann setzen wir Tim Bindel hier ein Ende und sagen danke fürs Zuhören. Das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage?
Wir hatten eine Antwort und ein bisschen was von mir. Mein Name ist Christian Theis.
Und ich bin Tim Bindel.
Gestaltet was Schönes.
Tschüss.